Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zugeschaltet sind von Radio Horeb. Und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in Südtirol. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Schweinegrippe ist eine Bedrohung für die heutige Zeit. In Mexiko sind im Moment 149 Fälle bekannt, die an einer Grippe erkrankt sind, bei 20 oder gestorben sind schon. Nachgewiesen ist es bei 20, dass sie auch wirklich an diesem Virus gestorben sind, der diese Schweinegrippe auch auslöst. Wir kennen das von der Vogelgrippe noch her. Da kommt ganz einiges in Fahrt, dass in Deutschland dann sehr viele Menschen sich Gedanken machen. Wissenschaftler melden sich zu Wort, was alles passieren kann. Es muss ein Impfserum entwickelt werden. Das dauert alles seine Zeit. Im Moment ist also eine große Panik im Gange oder zumindest eine Stimmungsmache, wie das eben so ist bei den modernen Medien. In Europa sind schon zwei Fälle bekannt, wo auch Menschen erkrankt sind. Und also man weiß noch nicht so genau, wie sich das entwickeln wird. Man geht davon aus, dass es nach Europa kommen wird, auch nach Deutschland. Das ist im Moment in den Medien natürlich voll präsent. Ein Problem dieser Situation ist, wir erinnern uns an die Vogelgrippe auch, immer wenn es gerade so spektakuläre Fälle gibt, dann wird es in den Medien hochgekocht, ja, Panik gemacht und dann nach ein paar Tagen, ein paar Wochen ist das Thema wieder vom Tisch, obwohl ja das Problem eigentlich immer noch da ist. Wenn man es dann aber vergleicht mit anderen Problemen, wie der ganz normalen Influenza, an der viel mehr Menschen sterben, zum Beispiel auch in Europa, dann bekommt das doch alles wieder auch seine Relativität und seinen relativen Wert. Das ist eben eine Situation in den Medien, dass eben eine Krankheit so hochgekocht wird. Dann aber, wenn sie nicht mehr aktuell ist, dann gerät sie in Vergessenheit, wird eher ein bisschen tabuisiert auch. Man spricht nicht gerne drüber, immer nur wenn es eine spektakuläre Nachricht ist. Einen anderen Weg möchte die Woche für das Leben gehen, mit der wir uns heute beschäftigen, denn wir sind gerade mittendrin in der Woche für das Leben, von 25. April bis 2. Mai, also von letzten Samstag, bis diesen Samstag ist die Woche für das Leben. Und die Woche für das Leben nimmt sich eine Woche im Jahr Zeit, aber über 3 Jahre hinweg möchte sich diese Woche für das Leben mit einem ganz bestimmten Thema beschäftigen, nämlich dem Thema gesund oder krank von Gott geliebt. Und da sind wir schon auf einer Richtung, wo man versucht, einen ganz anderen Weg zu gehen, eben einen Weg über mehrere Jahre, wo man dieses Thema immer wieder aufgreift und unter verschiedenen Gesichtspunkten aktualisiert. Und ich freue mich, dass wir heute mit dem Geschäftsführer der Woche für das Leben, Herrn Dr. Hans-Gerd Angel, sprechen. Grüß Gott, Herr Angel.
Guten Morgen, auch wenn wir hier in Bonn mit dem Regen das typische Grippewetter haben.
Ein typisches Grippewetter. Ich bin jetzt mal ganz froh, dass es mal wieder ein bisschen regnet. Denn die Natur braucht auch diesen Regen. Herr Angel, ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie haben katholische Theologie studiert an der Theologischen Fakultät in Trier. Dort haben Sie auch promoviert. Und Sie haben Ihre Dissertation so geschrieben zum Thema christliche Moral zwischen Vernunft und Offenbarung. Und Sie waren dann an mehreren Stellen auch als im Lehrauftrag tätig. Und Sie haben dann habilitiert an der Uni in Münster, an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Und dort haben Sie habilitiert über christliche Weltverantwortung. Wir spüren schon, wo Ihre Schwerpunkte hingehen, dass Sie sich eben sehr stark mit Weltthemen auseinandersetzen, mit Ethik. Und seit Oktober 2006... Sie haben auch schon vieles anderes gemacht, aber das ist jetzt der Schwerpunkt. Sind Sie Referent im Bereich Pastoral des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz und dadurch auch oder speziell auch für dieses Thema heute der Geschäftsführer der Woche für das Leben. Ich hoffe, ich habe das alles richtig wiedergegeben.
Das ist richtig gewesen.
Das ist schon ja. Gut. Ich habe gerade ein bisschen ausgeholt, Herr Angel, mit diesem Thema Schweinegrippe, dass es in den Medien so im Moment natürlich sehr präsent ist. Wie ist es dann auch für Sie, wenn Sie sagen, wir haben jetzt eigentlich eine Woche für das Leben und keiner hört uns zu, weil alle sich mit der Schweinegrippe beschäftigen?
Ja, also die Aktualität der Themen, die die Medien aufgreifen, ist eigentlich für alle Menschen, Organisationen, Verbände, die dauerhaft Inhalte rüberbringen wollen, ein gewisses Problem. Wir dürfen daher aber nicht nachlassen, immer wieder, und das ist das Grundanliegen ja der Woche für das Leben, bestimmte Ansichten vom Menschen, wie sie die Kirche gerne vermitteln möchten, dauerhaft, solide und mit guten Erklärungen auch vorzustellen ohne dass es jedes Mal besonders spektakulär sein müsste. Das Thema, das wir für den laufenden Dreijahreszyklus der Woche für das Leben gewählt haben, Sie haben es schon angesprochen, ist sicher nicht auf den ersten Blick ein reißerisches Thema. Aber es geht schon darum, einmal Augenmerk darauf zu legen, dass hier unter dieser Thematik langsam aber sicher doch ein Menschenbild in unsere Gesellschaft hineingetragen wird, mit dem die Kirchen so nicht einverstanden sein möchten. Ein Menschenbild, das den Starken, den Macher, den Fitten als quasi erstrebenswerte Größe für den Menschen darstellen will. Da sagen die Kirchen, nein, da möchten wir nicht mitmachen. So ist der Mensch eben nicht. Das ist der Hintergrund der laufenden Dreijahreskampagne. Die Woche für das Leben generell möchte über Wert und Würde des menschlichen Lebens in allen seinen Phasen sprechen und es immer wieder ins Bewusstsein rufen mit dieser speziellen Woche im Frühjahr eines jeden Jahres.
Alle Phasen des Lebens, wir kennen die Engagement für das Leben, speziell als Engagement für Ungeborene. Das ist so, glaube ich, so auch der Entstehungsgrund der Woche für das Leben. Und Sie weiten das jetzt auf alle Altersgruppen aus, auch mit diesem Thema. Wie wird das angenommen?
Ja, also was die Frage der Rezeption unserer Themen angeht, so haben wir ganz bewusst und unsere Bischöfe kürzlich, die dafür zuständige Pastoralkommission, nochmal sehr intensiv darauf hingewiesen, dass wir dieses Grundanliegen, eben Wert und Würde menschlichen Lebens zu vermitteln, ganz bewusst nicht abhängig machen wollen von heiß diskutierten Themen, von aktuellen Themen. Wir ziehen diese Themen, das erfordert natürlich immer eine sicher ein Jahr Vorplanung. Wir bereiten die vor. Wenn es dann irgendwie konvergiert mit aktuellen politischen Diskussionen, das kann vorkommen, war am Anfang der Woche für das Leben 1991 sicher ein Grund, sie überhaupt einzurichten. Jetzt aber wollen wir ganz bewusst die Themen auch setzen, wenn sie nicht Titelthema sind. Die Rezeption ist nicht schlecht, gar nicht schlecht, wenn wir einmal schauen, wie die Zeitungen, wie die Online-Redaktionen, wie etwa Radio Vatikan beispielsweise auf unsere letzten Samstag in Lüneburg bundesweite Eröffnung der Woche reagiert haben, dann können wir zufrieden sein. Es ist kein reißerisches Thema, aber es gelingt uns, unser Grundanliegen zu vermitteln und die Medien greifen das schon auf. Nicht zuletzt deshalb, weil wir versuchen, hohe Repräsentanten für die bundesweite Eröffnung zu gewinnen. Das ist über die ganzen Jahre sehr häufig unser Vorsitzender der Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, gewesen. In diesem Jahr konnte unser neuer Vorsitzender, der Erzbischof Zollitsch, leider nicht. Dafür hat es der Ortsbischof Trelle gemacht und auf der anderen Seite bei der evangelischen Kirche war der Ratsvorsitzende dabei. Hohe Repräsentanten garantieren natürlich auch die Aufmerksamkeit der Medien. Darauf legen sowohl Bischofskonferenz als auch EKD Wert, dass die Eröffnung wirklich auch mit hohen Vertretern der Kirchen versehen ist. Das hat über all die Jahre, immerhin schon 19 Jahre, läuft die Aktion auch wirklich gut funktioniert.
Sie wollen also am christlichen Menschenbild arbeiten? Und wenn jetzt, also ich komme nochmal auf diese Schweinegrippe zurück, wird denn, wenn wir diese Nachrichten hören, wir hören natürlich einfach, es sind Menschen erkrankt, es gibt nachgewiesene Sterbefälle, wird da auch Menschenbild vermittelt? Oder ist es einfach mal die Nachricht und das Menschenbild bleibt erstmal, ist da nicht so im Vordergrund?
Also wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und dann trifft diese Nachricht, trifft ja schon etwas, was wir gerade in den drei Jahren des laufenden Zyklus vermitteln wollen. Mensch, du bist kein Superstar, du bist verletzlich, du bist jederzeit anfällig für Krankheiten, jederzeit anfällig für Dinge, für Krankheiten, von denen man vorher so noch nicht gehört hat. Ein mutierter Virus, der plötzlich auftaucht, der jetzt Fälle beweist, wo von Tier auf Mensch der Virus überspringt, was bisher noch nicht sehr häufig in größeren Stückzahlen belegt ist. Also kurz, es ist ein Menschenbild. Mensch, du bist verletzlich, angreifbar, und zwar jeder Einzelne, mag er noch so vor Gesundheit strotzen, das Virus macht davor keinen Halt. Also insofern ist schon ein Menschenbild berührt damit.
Man versucht jetzt natürlich alles, um möglichst wenig Schaden zuzulassen, und ja, dadurch wird eben verdeckt, dass eigentlich das Menschenbild, kein Mensch ist perfekt, aber es wird irgendwie dann in den Medien so dargestellt, man sollte möglichst alles auf einem hohen Level halten. Und dann, wenn es dann sich normalisiert, das wird auch in dieser Situation wieder sein, dann ist es plötzlich kein Thema mehr, so dass man sagen kann, wie geht es jetzt den Menschen, wie setzen sie sich auch positiv damit auseinander und so weiter. Das bleibt dann wieder auf der Strecke. Von daher finde ich gut, dass Sie diese Woche für das Leben machen, und Sie haben sicher dann auch Antworten für solche aktuellen Dinge. Obwohl Sie ja sagen, dass es Ihnen nicht um die Spektualisierung geht, sondern mehr wirklich um das, was tiefer grundgelegt ist. Und insofern freue ich mich, dass wir heute auch diese Sendung machen können, weil sie vielleicht mit auch eine Richtung geben kann für Sie, liebe Hörer und Hörer, im Umgang mit diesen neuen schlimmen Nachrichten. Das wollen wir gar nicht wegdenken, dass es schlimme Sachen sind, dass da auch natürlich Angst mit im Spiel ist. Aber diese Sachen sollen uns ja nicht leiten, würde ich mal sagen, sondern vielleicht kann diese Sendung Ihnen auch helfen, da nochmal anders drüber nachzudenken. Herr Angel, Sie machen diese Woche für das Leben, Thema gesund oder krank, von Gott geliebt. Dieses ist das zweite Jahr. Im ersten Jahr war das Thema Gesundheit höchstes Gut. Vielleicht können Sie kurz rückblicken. Sie haben ja vor einem Jahr mit uns auch schon die Sendung gemacht. Ja. Was war da der Schwerpunkt bei Gesundheit höchstes Gut? Fragezeichen.
Also wir haben uns in der vorbereitenden Gruppe gefragt, stimmt es denn, was man so landläufig häufig hört, vor allem gesund? Stimmt es denn, dass das wirklich unser höchstes Gut ist? Und dann haben wir nochmal näher einen Blick darauf geworfen, wer definiert denn Gesundheit bei uns hier in unserer Gesellschaft und wie sind die Inhalte, die so von den Medien rübergebracht werden, wenn es um Gesundheit geht. Und wir wollten im ersten Jahr wirklich mal die Frage stellen, ist für einen Christen Gesundheit das höchste Gut? Natürlich nicht. Wir leugnen nicht, dass es ein hohes Gut ist. Selbstverständlich ist man lieber gesund als krank. Selbstverständlich. Wir haben auch nie geleugnet, dass wir hervorragende Gesundheitssysteme verglichen mit anderen im internationalen Vergleich haben. Das wollen wir gar nicht kleinreden. Auch die Versorgung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen. Schön, dass es sie gibt, aber Gesundheit ist nun mal nicht aus christlicher Sicht das höchste Gut, und wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Begriff zu einem verabsolutierten Ding wird. Und wir dachten, es liegt auch daran, wenn man gewissermaßen die Vorstellung vom Jenseits abschneidet, wird das Diesseits zu einer derart erstrebenswerten kurzen Zeit, dass alles auf diese Größe Gesundheit hinauslaufen muss. Also es hatte durchaus auch eine transzendente Perspektive, das Thema. In unserer Vorbereitungsgruppe ist der vielfach in Medien auftretende Dr. Manfred Lütz dabei, der ja wirklich sehr satirisch auf den Punkt bringend dieses Thema schon mehrfach abgehandelt hat. Er hat gesagt, wir sterben gesünder. Mit unserem Gesundheitswahn sterben wir gesünder. Wir sind fit, leistungsstark, treten auf die Straße, werden überfahren. Durch das Abschneiden unseres längeren Lebens der christlichen Jenseitsvorstellung müssen wir unser diesseitiges Leben, und diese Logik ist nachvollziehbar, quasi so optimieren, dass es droht, unsere Vorstellung von gesundem, fitten Leben zu verabsolutieren, und da dürfen die Kirchen nicht mit. Das war so das Thema des ersten Jahres. Schaut doch mal genau darauf, welchen Begriff von Gesundheit euch da vermittelt wird. Es gibt Pillen, Pasten und Salben für alle möglichen Krankheiten. Ihr könnt bis ins hohe Alter gesund sein. Und wir wollten ein Memento dagegen setzen. So ist der Mensch eben nicht. Schön, wenn man lange gesund bleibt im Alter, aber es ist kein Menschenbild.
Wenn also nicht Gesundheit das höchste Gut ist, Sie haben gerade Begriffe angesprochen wie Jenseits, Transzendenz, was würden Sie sagen, was ist das höchste Gut aus dem christlichen Menschenbild?
Nun, das ist sicher kein greifbares Ding. Es ist eher eine Größe, dass man in dieser Welt zufrieden mit seinen Mitmenschen leben kann. Das geht auch mit Behinderungen, dass man in Liebe, Solidarität miteinander auskommt, um es biblisch zu sagen. Sie wissen, dass dieses Gebot immer als Doppelgebot genannt wird, also die Liebe zum Nächsten und zu Gott. Diese Verschränkung des menschlichen Miteinanders in vertrautem, vertrauensvollen, liebevollem Umgang miteinander, gepaart mit unserer christlichen Hoffnung auf ein Leben nach diesem irdischen Dasein. Diese beiden Größen, das ist kein Gut, das ist ein Menschenbild, eine Grundkonzeption vom Menschen, die uns im Christentum eben so vermittelt wurde, geoffenbart wurde, entwickelt wurde über die Jahrhunderte. Es ist keine greifbare Größe, eine Beschreibung von Humanität, so wie wir es in christlicher Sicht sehen.
Sagt Dr. Hansgert Angel, er ist Geschäftsführer der Woche für das Leben. Mit Hansgert Angel sprechen wir gleich weiter über dieses Leben, wie es miteinander gelingen kann, auch wenn Grenzen von Krankheit und Behinderungen da sind. Wie kann dieses Leben gelingen? Darüber sprechen wir gleich weiter. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Hansgert Angel. Er ist Geschäftsführer der Woche für das Leben und er ist Referent im Bereich Pastoral des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz. Dr. Angel, jetzt haben wir gesprochen über das christliche Menschenbild im Vergleich auch zu den aktuellen Tendenzen, die Gesundheit als das höchste Gut hinzustellen. Mich würde es interessieren, wie kann so ein Leben gelingen von Menschen, die miteinander zusammenleben? Sie haben den Begriff gewählt, gemeinsam mit Grenzen leben. Also Sie haben bewusst an dieser Stelle mal nicht das Wort, irgendwie die Kombination von, was weiß ich, Gesunden und Kranken, Behinderten, Nichtbehinderten, sondern Sie haben einfach gesagt, gemeinsam mit Grenzen leben. Was verstehen Sie unter Grenzen? Oder wie kann man Grenzen verstehen?
Wir haben in der Vorbereitung darüber nachgedacht, solche Titel brauchen immer etwas Zeit der Findung. Und wir kamen sehr schnell auf die Überlegung, Grenzen erfährt jeder Mensch. Früher oder später, manche schon sehr früh, wenn sie mit Behinderungen geboren sind oder mit chronischen Krankheiten. Andere haben das große Glück erfahren, erst im Alter ihre körperliche Grenze in irgendeiner Hinsicht. Aber wir konnten uns sehr schnell über diese Thematik dann doch einigen. Es geht um Grenzen und dahinter steht eben ein Menschenbild des nicht allzeit perfekten Menschen, sondern so in all seinen Begrenzungen, wie Gott ihn gewollt hat. Und es schien uns ein Schlüssel zu sein, da ganz viele Grenzen zu vereinigen. Es geht uns nicht nur in diesem zweiten Jahr des Dreijahreszyklus um Menschen mit Behinderungen, das wollten wir bewusst nicht, sondern es geht auch um Menschen, wenn Sie mal in das Begleitheft der diesjährigen Kampagne schauen. Da geht es beispielsweise auch um eine Ordensschwester, die freimütig von ihrer ehemaligen Alkoholsucht redet. Oder es geht um eine Mutter, die über ihre psychisch kranke Tochter spricht. Oder es geht um eine Mutter, die über ihren seit frühester Kindheit mit starkem Rheuma belasteten Sohn spricht. Also Grenzen in vielerlei Hinsicht. Im zweiten Jahr sollte uns vor allem vorgeführt werden, dass es viele Grenzen gibt, dass niemand, aber auch wirklich niemand gefeit ist, morgen schon vor solche Grenzen gestellt zu werden. Und wir wollten zeigen, dass wir als Pfarr- und Kirchengemeinden, als kirchliche Organisationen, Verbände bestens gerüstet sind, ein Miteinander zu organisieren und dass schon vielfach solches Miteinander organisiert ist. Das war unser Anliegen. Einmal, es gibt Grenzen in vielfältiger Hinsicht und zweitens, wir als Kirchen kümmern uns darum, wir müssen uns darum kümmern, wir können gar nicht anders existieren. Seit es christliche Kirche gibt, seit den Anfängen, seit der Lebenszeit Jesu, gibt es diese Zuwendung zu Menschen mit Grenzen. Es gehört zu unserem Innersten, mit Menschen, die Grenzen haben, umzugehen. Und wir haben es getan und wir tun es. Das ist so das Anliegen im zweiten Jahr.
Und der Umgang mit den Grenzen ist ja zweifaltig. Einerseits, wir lesen das natürlich auch immer im Evangelium nach, dass Menschen von ihren Grenzen geheilt wurden, also dass die Grenzen überschritten worden sind und Blinde sehend gemacht wurden. Das kann ganz konkret körperlich sein oder auch im übertragenen Sinne. Aber es ist nicht bei allen geschehen und auch mit diesen Menschen sollte ja auch weiter umgegangen werden. Also dieses Miteinander trotz der Grenzen oder vielleicht kann man auch sagen in den Grenzen.
Genau. Es ist nun mal sicher so, dass nicht alle Grenzen durch die Segnungen der modernen Medizin und Pflege überwunden werden können. Noch einmal, wir möchten diese Erfolge überhaupt nicht schmälern. Und wir sind heilfroh, weil eine Impfung, ein Impfstoff gegen das augenblickliche Virus gefunden wird. Das haben die Bischöfe auch betont bei ihren Presseerklärungen. Bischof Huber hat im letzten Jahr gesagt, ich komme gerade aus einem Wellnesshotel. Also ich kann nicht finden, dass das schlecht ist, aber man darf es eben nicht verabsolutieren. Also es kann nicht für jeden alle Grenzen überwunden werden. Dann gilt es, dieses Miteinander zu organisieren. Und wenn man sich diese Heilungsgeschichten der Bibel einmal näher anschaut, dann geht es ganz, ganz oft und ganz wesentlich darum, dass Jesus die Menschen zurück in die Gemeinschaft holt. Da geht es weniger um die Frage, der kann wieder hören oder sehen, sondern er wird zurück in die menschliche Gemeinschaft geholt, die eben nicht mehr vorhanden war, weil die Menschen ihn aufgrund seiner Begrenzung ausgeschlossen hat.
Sie haben gerade angesprochen, den Bischof Dr. Wolfgang Huber. Er ist ja der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Woche für das Leben ist eine gemeinsame Initiative der katholischen und der evangelischen Kirche. Also hier sind Sie auch schon quasi am Grenzen überwinden, ganz praktisch zwischen den Konfessionen, dass es eine gemeinsame Aktion ist. Aber das steht ja nicht im Vordergrund. Das ist ja nur eine Basis. Es geht ja darum, gerade auch Grenzen zu überwinden, die im ganz normalen Alltag stattfinden. Und wie kann denn so ein aktives Miteinander gelingen? Wie kann das, können Sie da Beispiele nennen, wo man sagen kann, okay, wo Sie es auch sehen, wie geht das zusammen, dass man Grenzen überwindet im ganz normalen Alltag?
Wir haben in diesem Jahr für die Eröffnung der Woche für das Leben ganz bewusst Lüneburg ausgewählt, weil dort schon eine ganz lange Tradition etwa der Vorbereitung eines Konfirmandenunterrichtes mit behinderten Menschen passiert. Wir haben in dieser Gemeinde St. Nikolai erlebt, bei dem Gottesdienst, der wirklich alle tief beeindruckt hat, dass ein Miteinander von Menschen mit Grenzen oder auf den ersten Blick gesunden wunderbar funktionieren kann. Da war nichts aufgesetzt. Da freuten sich die Leute, wenn der Chor von behinderten Menschen den Sonnengesang vortrug, wenn als die Gruppe, die dort beheimatet ist, ein Schattenspiel des Kampfes Jakobs mit Gott vortrug, das war nichts aufgesetzt, das gehörte wie normal in diesen Gottesdienst hinein. Seit vielen Jahren geht ein Miteinander von behindert und nicht behindert, von Menschen mit psychischen Schwächen und Menschen, die scheinbar normal sind und das natürlich mit Vorbereiten helfen. Dieser Ort hat wirklich gezeigt und die Stadt war vertreten. Die Stadt hat dieser Arbeit der Gemeinde hohe Anerkennung gezollt. Die Stadt wird hineingenommen in diese Arbeit. Sie machen ganz viel auch in politischer Hinsicht dann in dieser Stadt für Lüneburg, für die in Lüneburg für die behinderten Menschen. Es kann auch gewissermaßen anstecken, dass eine Arbeit zwischen gesunden, kranken, behinderten, nicht behinderten so normal wird, dass es zum Alltag gehört. Das war das Schöne dort. Es wurde Alltag vorgeführt. Niemand hatte den Eindruck, weil es das Thema Grenzen ist in diesem Jahr, müssen wir schauen, dass wir noch wirklich Menschen mit Behinderungen finden, damit das dem auch gerecht wird. Nein, es war normal. Und darum geht's. Es sollte normal sein. Natürlich gibt es hier und da erhöhten Aufwand, aber der Oberbürgermeister von Lüneburg hat im Podium, auf dem Podium da darauf hingewiesen, letztlich geht es doch nicht um die 50.000 Euro, um die Bürgersteige abzuflachen. Wenn man das tun will, haben wir das immer, das Geld auch unter den Bedingungen knapper werdender Mittel. Er sagt, die Grenzen sind zuerst im Kopf. Wenn wir das wollen, dann geht es. Und es war wirklich ein wunderbares Beispiel da in Lüneburg, dass es funktioniert. Der Oberbürgermeister hat aber auch darauf hingewiesen, dass er jeden Morgen mit dem Bus zum Rathaus fährt und hinten im Bus eine Gruppe von Jugendlichen mit Behinderungen immer sitzt, die zur Lebenshilfe unterwegs sind und der häufig darauf angesprochen wird von Leuten in Lüneburg, warum er sich das jeden Tag antut. Also das ist eine Grenze im Kopf. Und er sagt, ich setze mich jeden Morgen dahin und es ist eben keine Überwindung. Es ist mein Fanclub und ich mache es gerne, sagt er. Ne? Und also es gibt eine Grenze, die sicher physisch zu überwinden ist, wenn man an diese Abflachung der Bürgersteige für Rollstuhlfahrer denkt, aber die größere Grenze ist sicher in den Köpfen der Menschen.
Grenzen im Kopf, das kann ja zwei Ebenen sein. Das kann einerseits sein, was denkt jemand gerade im Moment, also im Alltag. Es sind aber auch die Regeln, die gesellschaftlichen Regeln, die Dinge, auf die man sich geeinigt hat, an denen ja auch gearbeitet wird oder gearbeitet werden sollte. Beispiel, Kind behindert, kommt in den Kindergarten, kommt in die Schule, wo immer die Frage ist, ja, da sind noch gewisse Regelwerke da, damit soll es in eine bestimmte Schule kommen, wenn es geistig behindert ist, dann vielleicht auch in eine Förderschule, all diese Dinge. Und wenn dann die Mutter drum kämpft, nein, ich möchte eigentlich, dass das Kind in eine ganz normale Schule kommt, es soll ja wirklich, wie Sie sagen, ganz normal sein. Das sind natürlich die Köpfe zum einen schon im Alltag, aber auch ja von dem, was so gewachsen ist und was auch geregelt ist da, oder?
Das ist sicher so, aber es tut sich im Moment einiges. Ich selbst habe Bekannte mit zwei behinderten Kindern, die sind total engagiert in der Frage und ich kenne inzwischen sehr viele Menschen, die engagiert sind, dass man hier vorankommt. Was man schon geschafft hat, ist das, was man generell anthropologische Wende nennen kann, dass man die Menschen mit Grenzen oder mit Assistenzbedarf, um politisch korrekt zu reden, in ihren Wünschen ernst nimmt. Auf dem Podium in Lüneburg wurden auch Zahlen vorgetragen, die den Ort, also Wunsch für behinderte Menschen, wo sie denn gerne leben wollen und ganz wenig sagen, zu Hause bei meinen Eltern. Ne? Das ist keine andere Prozentzahl als ganz normale Jugendliche. Und dieses Zugehen auf die Wünsche der Menschen mit Assistenzbedarf, so weit sind wir schon. Das erfordert im Nachgang natürlich vielfältige institutionelle Umgestaltung, aber man ist da auf gutem Weg. Es wurde zum Beispiel auch gesagt, es ist auch Ressourcenverschwendung, so viel Geld für einen teuren Heimplatz auszugeben, wenn man durch integrative Erziehung das Gleiche und Besseres erreichen kann, nämlich eine größere Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderungen. Insgesamt hat man derzeit ja ohnehin den Trend, dass man größere Einrichtungen auflöst und die Menschen zurück in Wohngruppen, in die Quartiere kommen. Ist im Übrigen auch für uns ein Grund, das Thema anzugehen für die Kirchen, weil wir wissen, es kommt Anforderungen, nenne ich es mal, durchaus im positiven Sinne, Anforderungen auf unsere Pfarrer- und Kirchengemeinden oder die neuen Seelsorgeeinheiten, die entstehen, zurück. Bisher ist das noch im Fluss. Also wir müssen unsere Seelsorgeeinheiten neu motivieren und auf den Umstand hinweisen. Hier kommen Menschen aus Einrichtungen zurück in euren Lebensbereich und wir haben eine Aufgabe, auf die zuzugehen.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Hore. Wir haben gerade ein Lied gehört, Jesus, du bist König in unserer Mitte, instrumental. Und darin heißt es, du hast deine Feinde überwunden. Und in dieser Sendung geht es auch darum, dass wir Dinge überwinden, Grenzen überwinden. Denn Grenzen sind ja, würde ich mal sagen, Grenzen im Feinde im Kopf, dass eben diese Grenzen überwunden werden können. Und wie Dr. Hansgert Angel, der Geschäftsführer der Woche für das Leben, schon gesagt hat, das sind die Probleme, die wir haben, dass die Grenzen vor allem im Kopf stattfinden. Und wir wollen schauen, wie das gelingen kann, diese Grenzen überwinden, beziehungsweise auch gemeinsam mit diesen Grenzen zu leben. Eine erste Hörerin, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe folgende Frage, die Sie schon angeschnitten haben, wo das gelingt, das Miteinander. Ich bin circa seit 3 Jahren, bin über 60 und seit circa 3 Jahren in einem Heim und das ist halt ein allgemeines Heim, da kommen, die meisten sind 80, 90 Jahre und warten auf das Sterben. Und ich konnte nicht mehr allein bleiben, weil ich einfach schwer chronisch psychisch krank bin. Aber noch geistig irgendwie, also habe ich nicht aufgegeben bis jetzt, ja. Aber ich habe große Schwierigkeiten, weil ich fühle mich halt im Heim dennoch als Nummer und kann sozusagen im Heim, also wenn ich vom Heim das erwarte, das ist nicht möglich. Von meinen Wünschen her, was mir gut tut, in mein bloß Bett überziehe und ein bisschen zum Teil Industriekuchen essen, das genügt mir nicht, ja. Und es ist wohl zweimal Gottesdienst im Haus. Ist ein katholisches Heim, aber ich bin irgendwo nicht ganz zufrieden, ja. Und gehe halt immer umher und such seit langem, wo man ein Miteinander noch findet. Aber für psychisch Kranke ist es so schwierig, weil man irgendwie das Gefühl hat, wenn man nur erwähnt, man ist behindert oder so, psychisch krank, dann hat man das Gefühl, man ist so wieder, man lehnt einen wieder ab und ich sage meistens selten was. Und habe halt das Gefühl, man kann seine Frage nicht äußern, man hat keinen Seelsorger speziell, man kann seine religiöse Frage mit niemandem besprechen und das tut mir eigentlich am meisten, darunter leide ich am meisten.
Und ja, vielen Dank, nicht, dass Sie uns das alles schildern.
Ich bin halt in der Großstadt und weiß eigentlich nicht, aus dem Gottesdienst, aber da hat man ja auch keine Beziehung mehr oder weniger zu den Menschen. Und
jetzt würde ich sagen, geben wir mal dem Dr. Angel die Möglichkeit, auch darauf zu antworten, ja?
Sie schildern einen Fall, einen bedauernswerten Fall einer, wie Sie sagen, nicht optimalen Möglichkeit, mit einem Seelsorger, Seelsorgerin zu begegnen. Generell muss man sagen, dass für uns, ich kenne die katholische Seite natürlich viel besser noch als jetzt die der evangelischen Kirche, dass wir uns bemühen, überall in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, überall dort ein flächendeckendes Angebot an Seelsorge auch bereit zu halten. Wie Sie wissen, ist das für bestimmte Gruppen von Seelsorgern nur sehr schwer möglich, wenn ich an Priester denke. Wir kennen das Problem aus Krankenhäusern, dass wir schon große Schwierigkeiten haben, die Rufbereitschaft zu ermöglichen. In Ihrem konkreten Fall würde ich Sie vielleicht auf ein anderes Angebot, das auch ökumenisch aufgestellt ist, der Kirchen verweisen, nämlich die Telefonseelsorge. Da bin ich im Übrigen auch Geschäftsführer auf katholischer Seite. Wir haben flächendeckend in Deutschland über 100 Stellen rund um die Uhr erreichbar, kostenlos erreichbar eingerichtet, wo Menschen auch über ihre religiösen Belange sprechen können. Ich kann in Ihrem Einzelfall jetzt vor Ort so schnell nicht prüfen, woran es liegt. Wir versuchen es ad personam, also mit direkten Mensch-zu-Mensch-Kontakten aufzustellen. Das gelingt nicht immer. Es ist richtig, dass immer weniger Seelsorger, zumindest Priester, dafür zur Verfügung stehen. Wir versuchen das natürlich auszugleichen durch Pastoralreferenten, Referentinnen, die auch Seelsorger, Seelsorgerinnen sind. Wenn es dennoch nicht gelingt, würde ich Ihnen raten, sich einmal an die Telefonseelsorge zu wenden. Wir haben immerhin im Jahr so um die 2 Millionen Gespräche. Das wäre vielleicht eine erste Möglichkeit. Das andere müsste man vor Ort klären, wie die Situation der Seelsorge vor Ort ist.
Herr Dr. Anne,
ja?
Mir wurde gesagt, das habe ich auch schon hinter mir, In Stuttgart, da habe ich die Telefonseelsorge auch schon ein paar Mal angerufen und hat man mir immer wieder mit dem Argument gesagt, ja, wir sind nur dazu da, wir geben keine Auskunft oder Rat, wir sind nur dazu da, um Ihre Probleme anzuhören. Mehr können wir nicht tun.
Ja.
Und ich habe keine Lust, ständig über meine Krankheiten und Probleme zu reden, sondern ich suche Lösungen. Und da hat man mir wiederholt gesagt, wir sind nur dazu da, um die Kranken anzuhören. Ja?
Das ist richtig, das ist deshalb richtig, weil die Telefonseelsorge nicht therapieren darf. Dann benötigen sie einfach einen Arzt, einen Psychologen. Das ist die Telefonseelsorge nicht. Ist in der Tat so, die dürfen das nicht. Das ist in der Tat so, es ist zunächst ein erster Ansprechpartner, der die Aufgabe hat, sie auf weitere Hilfseinrichtungen hin zu vermitteln oder ihnen einfach nur zuzuhören. Therapiegespräche dürfen die nicht führen. Da muss ich Ihnen recht geben. Ja.
Ja, vielen Dank für diesen Anruf und alles Gute nach Stuttgart. Ich denke mal, ein gutes Beispiel war es, weil es ja gerade auch um Altenpflege geht, gemeinsam mit Grenzen leben. Das ist gerade in solchen Heimen nicht leicht, da muss man ja auch einiges noch in entwickeln. Sie sagen ja auch mit der Woche für das Leben, wir wollen da was aufbauen, wir wollen fördern, wir wollen da entwickeln. Und wenn man dann also sagt, wie kann das gehen? Also auch, dass Menschen in dieser Zeit auch die Liebe Gottes erfahren im konkreten Miteinander. Dr. Angel, eine Frage, die immer wieder auftaucht, auch geht es ja auch um die Leute, die das vermitteln, die Seelsorger selber. Und da kommt eine Frage doch manchmal auf, wenn man versucht, da ganz viel Normalität in das Thema reinzubringen, man hört auch immer wieder davon, dass Priester, die nicht ganz gesund sind, auch nicht zur Priesterweihe zugelassen werden. Kennen Sie solche Fälle und was würden Sie dazu sagen?
Ich kenne andere Fälle, wo auch ein blinder Mensch zum Priester geweiht wird. Eine Grundvoraussetzung muss natürlich ein gewisses Maß an psychischer Gesundheit sein, um den Dienst überhaupt ausführen zu können. Also dann reden wir eher von psychischer Gesundheit. Grenzen, was körperliche Behinderung angeht, wüsste ich so nicht, ist mir nicht bekannt. Ganz im Gegenteil sind mir Fälle von Priestern, ich kenne eine Reihe von Priestern mit körperlichen Behinderungen seit meiner frühesten Jugend. Ich bin auf einer Missionsschule zum Gymnasium gegangen. Wir hatten von Anfang an einen Priester mit nur einem Bein oder so, also körperliche Behinderungen. Sind mir nicht bekannt, dass das Ausschlussfälle sein würden, glaube ich eher nicht. Psychische Beeinträchtigungen kann ich mir vorstellen, ja. Es muss ja auch vorausgesetzt sein, dass verstanden wird, worum es geht, dass der Dienst schlicht ausgeübt werden kann. Dass bestimmte Menschen bestimmte Dienste nicht ausüben können aufgrund mangelnder Fähigkeiten, ist zunächst einmal nicht diskriminierend. Das ist einfach, sagen wir mal, die das Finden der eigenen Talente. Nicht jeder ist für alles geeignet. Sicherlich gibt es auch in der Zulassung im Gespräch mit dem Bischof, wenn es soweit kommt, Fälle, die da nicht zur Priesterweihe zugelassen werden. Das entscheidet dann der Bischof aus verschiedenen Gründen, aber sicherlich nicht, weil sie eine körperliche Beeinträchtigung haben, sondern weil sie dem Oberhirten, das ist der Bischof nun mal, als nicht geeignet scheinen, diesen Dienst auszuüben. Das gibt es wohl, ja.
Und die Kirche will ja ganz bestimmt keine perfekten Menschen, die dann ihrer Kirche voranstehen, denn ein perfekter Mensch, der wäre ja auch wahrscheinlich ziemlich herzlos, kann ich mir vorstellen, obwohl man kann auch recht auf der emotionalen Ebene perfekt sein, aber es ist ja das, woran Sie arbeiten, an diesem Menschenbild, dass eben kein Mensch vollkommen ist. Wir leben alle mit unseren Grenzen, in einer gewissen Form auch mit eigenen Behinderungen, die ganz jedem ganz spezifisch sind. Und ja, das ist ja die Lebensaufgabe eines jeden Menschen, auch eines Priesters, mit diesen Grenzen, mit diesem Kreuz, das man vielleicht täglich auch auf sich nehmen muss, umzugehen. Und dann ist es ja gerade gut, wenn wir diese Gemeinschaft von Menschen sind, die selber Grenzen erfahren, um eben auch dann mit anderen Menschen gemeinsam diese Grenzen leben zu können. Dr. Angel, ich habe hier gerade das Begleitheft vorliegen zu dieser Woche für das Leben, die aktuell läuft, gemeinsam mit Grenzen leben. Da steht zum Beispiel drin, das therapeutische Kontra der Bibel. Das finde ich interessante Überschrift. Was ist denn damit gemeint?
Ja, lesen Sie einfach mal, ich bin sicher, Sie haben das schon getan, an die Zuhörer dann die Aufforderung nochmal, lesen Sie bitte noch einmal die Heilungsgeschichten durch, wie erfrischend anders hier vom Umgang mit Menschen geschrieben wird, erzählt wird. Das therapeutische Kontra in diesem Fall ist, Jesus verhält sich sehr oft völlig anders, als die Erwartung der Gesellschaft ist. Wenn Sie mal an die Zachäus-Geschichte denken, wo der kleine Mann da auf dem Baum sitzt, damit er überhaupt was sieht, gewissermaßen ausgeschlossen von der Gesellschaft, der hätte überhaupt keine Chance gehabt, Jesus ansonsten zu sehen, diesen berühmten Rabbi, der umherzieht und dem die Menschen nachfolgen, er geht auf ihn zu und sein Rufen, oder Jesus geht nach seinem Rufen auf ihn zu und er erfährt eine Gemeinschaft, die ihm die Menschen drumherum so nicht ermöglicht hätten. Therapeutisch ist so etwas, weil es eigentlich unser Menschsein spiegelt, weil es diese Erzählungen treffen unser Innerstes und eigentlich, wenn man ein wenig drüber nachdenkt, müsste man zu dem Schluss kommen, ja, eher so ist menschliches Miteinander und sollte sein und nicht, dass wir eine Truppe von Starken und Leistungsstarken aufstellen und auf sie unsere Heilserwartung projizieren. Augenblicklich sieht man doch gerade, dass diejenigen, die über Jahre als die Leistungsträger unserer Weltgesellschaft propagiert wurden, unsere Weltgesellschaft zumindest in ökonomischer Hinsicht in die schwierigste Krise zumindest seit dem letzten Krieg geführt haben. So stark sind diese Leistungsträger denn nicht. Und es ist in der Tat erfrischend anders, wenn man diese Geschichten der Bibel liest. Und es ist therapeutisch in ihrer Wirkung, was man da liest in den Geschichten, meine ich.
Ich zitiere mal: In unserer modernen Gesellschaft gelten diejenigen als wertvoll, die nach den allgemeinen Maßstäben etwas leisten. Kannst du was, bist du was. Und das haben wir jetzt auch gerade gemerkt. Auch wenn man heute viel leistet, gerade im wirtschaftlichen Bereich, es kann trotzdem auf einen Schlag, kann das alles zusammenkrachen. Wir haben natürlich über die Schweinegrippe gesprochen. Auch hier im gesundheitlichen Bereich können Dinge passieren, dass ein Virus mutiert und plötzlich Dinge geschehen und dann ist die Frage, ja, wo ist dann der Wert des Ganzen, wo ist der Wert eines Menschen? Die Bibel zeigt uns das genaue Gegenteil, wird hier zitiert oder kann ich weiter zitieren. Jeder Mensch ist wertvoll ohne Ausnahme oder Bedingungen, denn alle brauchen wir Hilfe und Gemeinschaft. Es tut gut, sich dies immer wieder in unserem täglichen Zusammenleben bewusst zu machen. Das wollten wir ja auch in dieser Sendung machen. Das machen Sie, Dr. Angel, mit der Woche für das Leben. Was erwarten Sie sich noch von diesen Tagen dieser Woche? Was ist so für Sie noch ein Schwerpunkt, den Sie sehen?
Also was wir festgestellt haben, ist bei aller Schwierigkeit, die wir hatten, das Thema Gesundheit zunächst konkret zu fassen. Das war gar nicht so einfach, diesen laufenden Dreijahreszyklus zu konzipieren. Dennoch sehen wir, seit er akzeptiert ist, dass wir eine ganze Masse an Veranstaltungen zu dieser Thematik haben. Es werden nicht alle bei uns gemeldet. Wir bitten zwar darum und nehmen die dann in unserer Internetseite auf, aber es sind sicherlich weit über 100 Veranstaltungen, die sich über dieses Thema spannen. Ich habe durch Zufall mal einfach eine Diözese aufgeklickt, Augsburg. Da gibt es eine Diskussion zum Thema Schmerz und Leid in theologischer Perspektive, also die theoretische Auseinandersetzung damit. Da gibt es einen Tag der offenen Tür im Krankenhaus. Da gibt es eine Diskussion mit Behinderten über Kompassion, also Mitleiden. Da gibt es die Frage, was tun wir mit Demenzkranken, wie kann da gutes Leben aussehen und. Da gibt es Gottesdienste, Begegnungen. Also die Eingangsfrage von Ihnen, können wir trotz dieser doch manchmal sehr reißerischen Meldungen, die andere Thematiken aufspießen, wie jetzt die Schweinepest, können wir Themen setzen? Ich meine, ja, wir können. Wir sind immerhin noch Repräsentanten von 2/3 der Gesellschaft, gut 2/3 der Gesellschaft, die beiden Kirchen zusammen. Wir haben noch jede Menge Menschen, die auf unsere Botschaft hören, wenn es auch nicht immer funktioniert, wie wir in Berlin gesehen haben diese Tage. Aber immerhin, wir haben viele Einrichtungen, viele Institutionen und viele Menschen in den Pfarr- und Kirchengemeinden, die sich dieses Themas annehmen, wenn wir es eben immer eine Woche nach dem Weißen Sonntag bundesweit vorschlagen. Und damit sind wir nach 19 Jahren, in denen diese Aktion läuft, sind wir schon zufrieden. Also es ist nicht so einfach, in einer pluralen Gesellschaft ein Thema zu setzen, das nicht kontrovers ist. Würden wir irgendwie ein kontroverses Thema konstruieren, hätten wir vielleicht größere Medienaufmerksamkeit, aber das liegt nun nicht in unserem Sinne in erster Linie.
Wenn Sie wollen, Ihr Thema über viele Jahre wirklich in die Köpfe hineinbringen, dass eben da die Grenzen im Kopf überwunden werden können und dass eben nicht über reißerische Einwochenthemen, sondern wirklich über Themen, die eigentlich das ganze Jahr gelten und die Sie in dieser Woche eben vertiefen. Herr Dr. Angel, ganz herzlichen Dank für die Sendung. Alles Gute noch für diese Woche, die Sie noch haben, die gerade läuft. Auch für das nächste Jahr. Dort wird ja der Schwerpunkt dann sein, wie viel Gesundheit braucht der Mensch? Also Sie werden sich immer in diesen 3 Jahren um das Thema Gesundheit, dem Thema Gesundheit widmen. Ganz herzlichen Dank, für, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden sind.
Gerne. Auf Wiederhören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Sendung Gesund oder krank, von Gott geliebt, gemeinsam mit Grenzen leben, mit Dr. Hans-Gerd Angel, dem Geschäftsführer der Woche für das Leben. Er ist auch Referent im Bereich Pastoral des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass diese Sendung aufgezeichnet worden ist. Sie können diese Sendung noch einmal hören. Sie können sich eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Diese Sendung können Sie auch nochmal im Internet nachhören unter www.horeb.org. Wenn Sie dort auch schauen, dass Sie eben diese abrufbaren Sendungen haben unter der Rubrik Lebenshilfe, dann können Sie auch da nochmal klicken unter dem heutigen Datum, dass Sie eben diese Sendung noch einmal anhören können. Das sind alles Möglichkeiten, die wir von Radio Horeb für Sie bereitstellen. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten zu dieser Sendung oder über Radio Horeb allgemein, dann wenden Sie sich bitte an Radio Horeb Hörerservice. Das ist folgende Telefonnummer: 0700 75 25 75 25. Außerhalb von Deutschland bitte die 0049 vorwählen. Ich darf mich ganz herzlich verabschieden, Bodo Klose, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.